Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute sind das David Fischer von H3 Capital und Julius Lühr von Acton Capital. Und die beiden machen mir ja sowieso immer sehr viel Spaß, aber heute ganz besonders, denn wir haben nur ein Thema besprochen. Das hat es aber in sich, finde ich, ein sehr spannendes Thema, sehr spannende Runde mit vielen, vielen bekannten Angels und jetzt auch tollen VCs an Bord. Aber wir haben auch den Umstand genutzt, dass wir nur ein Thema hatten und haben noch so ein bisschen Theoriewissen hinten dran gepackt. Sehr, sehr spannend. Also wenn euch zum Beispiel das Thema Wandeldarlehen oder auch das Thema Scout-Programme von bekannten VCs wie zum Beispiel Sequoia oder Andreessen Horowitz interessiert, dann ist das auf jeden Fall genau eure Sendung. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Julius Lühr von Acton Capital und David Fischer von H3 Capital. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
David Fischer, Principal bei HV Capital. HV Capital ist einer der führenden Dachinvestoren. Wir investieren aus der aktuellen 9. Fund-Generation 780 Millionen in führende Early- and Growth-Startups.
Und
Julius Lühr, Partner bei Acton Capital. Acton Capital ist ein generalistischer VC für die Wachstumsphase. Das heißt, wir investieren typischerweise 5 bis 10 Millionen in Runden ab der Series A in Europa und auch in Kanada.
Investments und Exits.
Ja, in München scheint die Sonne. Hallo David, hallo Julius, cool.
Hey Jan, hallo.
Freue mich sehr, dass wir sprechen und wir hatten gerade im Vorgespräch schon viel Spaß. Ich glaube, es wird ein cooles Gespräch jetzt. Tolles Thema, finde ich, ne?
Ja, ich glaube auf jeden Fall.
Ja, dann lasst uns mal direkt reingehen. Ich glaube, ihr erzählt mal, was ihr davon haltet und dann kann ich mal meine zwei Gedanken noch dazu äußern, aber es geht ja um euch, ne?
Genau.
Ja, definitiv Julius, der hat das Thema ja mitgebracht.
Ich fange gerne mal an. Also wir wollen reden über Xaver oder Saver, das Altersvorsorge-Startup, das gerade eine 5 Millionen Seed-Runde verkündet hat von Cavalry Ventures, Motive Partners und noch einigen Angels. Ich glaube, eine News ist erstmal hier, 5 Millionen Pre-Seed-Seed-Runden vor Launch sind wieder zurück. Das heißt, der Markt scheint auch im Aufschwung zu sein. Und das Thema Altersvorsorge ist natürlich eins, das viele umtreibt, ein sehr wichtiges Thema. Deswegen dachte ich, sprechen wir mal heute drüber.
Und müssen wir vielleicht mal aufmachen, das Ganze läuft unter Fintech, ne?
Genau, ich würde sagen, im Fintech-Bereich, das Modell, wie ich es bisher verstanden habe, ist, dass es eigentlich eine natürlich AI-basierte Software gibt, die Versicherungsmaklern erstmal dabei helfen soll und den Kunden den bestmöglichen Prozess hin zur Altersvorsorge, zum richtigen Produkt, sei es eine Rentenversicherung, vielleicht eine Lebensversicherung, aufzuzeigen. Und ich glaube, es gibt schon eine Berechtigung für diesen Ansatz. Hier reden wir von Daten, die sehr persönlich sind, dass man da jetzt vielleicht nicht eine Big Tech AI benutzt, sondern dass es vielleicht eine vertikale Lösung braucht. Das verstehe ich schon. Und das Ganze ist ja auch also wenn man schon mal sich irgendwie privat mit dem Thema Versicherung für irgendwas beschäftigt hat, das ist ja ein Prozess, der wirklich keinen Spaß macht. Und dass man da vielleicht einen Layer rüberzieht, der Fragen einfacher beantworten lässt, dass man den ganzen Prozess vereinfacht, den Ansatz kann ich schon nachvollziehen.
Ich muss vielleicht an der Stelle mal kurz sagen, ich habe ja wirklich ein großartiges Team, die mir auch immer hier bei der Vorbereitung helfen. Die hatten mir dann die URL reinkopiert in mein Dokument und dann habe ich mir das angeschaut, habe gedacht, nee, also das kann eigentlich nicht die richtige URL sein, weil es geht los mit Boost Your Sales Efficiency, habe ich gedacht, das, ja. Ja, so, aber wenn man genauer guckt, wahrscheinlich ist es ein B2B2C-Ansatz, ne? Kann das sein?
Genau, richtig. Also ich hatte die gleiche Reaktion wie du, aber es geht eben darum, dass die Makler, die heute den Vertrieb machen für diese Policen und für diese Finanzprodukte, dass man die ran möchte. Der Gründer sagt auch, da hat man auch vielleicht ein Generationsthema, dass diese Vertriebler oft alt sind und auch gar nicht mehr so viele gibt. Das heißt, man muss sie vielleicht ein bisschen unterstützen über Software. Das heißt, da geht es um Effizienz, geht um besseren Prozess. Wo ich mein erstes Fragezeichen vielleicht anmelden möchte, ist, ich glaube, der Bereich funktioniert stark auf Provision. Und ich glaube, das Gefühl hat jeder so ein bisschen, wenn ich mit so einem Makler spreche, ist das eigentlich gerade mein bestes Interesse oder ist es auch der Vertrag, der die höchste Provision abwirft? Und ob jetzt sozusagen das Pareto-effiziente AI-gestützte Ergebnis, das ist natürlich aus Kundensicht, das ist genau das, was ich will. Ob das am Ende sich aber durchsetzt, deswegen finde ich eben den B2B2C-Ansatz, dass man eben genau an die rangeht, die eigentlich bisher vielleicht eher auch anders gelagerte Interessen haben könnten, ist mit Sicherheit spannend, ob das funktionieren wird.
Investiert hat ja unter anderem Julian Teike schon in der vorigen Runde, ne? Also WeFox-Gründer.
Ja.
Der kennt den Markt ganz gut, ne?
Genau, genau. Also ich bin jetzt an WeFox nicht besonders nah dran, aber ich glaube, die haben auch ein ähnliches Modell, eben auch an viele traditionelle Versicherer oder Makler treten sie ran mit ihrer Software. Das heißt, es ist durchaus parallel, würde ich sagen, in manchen Dimensionen.
Mhm. Auf Finance Forward hatte ich einiges dazu gelesen, ne? Gruß an der Stelle an Kasper Schlenk, der darüber berichtet hat. Das klang schon, es gab eine Runde Ende letzten Jahres, ich glaube im September, und das klang schon relativ heiß, weil da auch sehr viele so internationale Scouts und so sich beteiligt haben. Ist ein gutes Signal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wo man natürlich sagen muss, diese Scout-Programme, die funktionieren sehr unterschiedlich. Ich glaube, oft werden da zum Beispiel auch Szene-Persönlichkeiten wird Geld gegeben, dass sie dann kostenfrei investieren können für sich, mit einer Upside aber für sich. Das heißt, das ist dann recht breit oft. Das heißt oft nicht, dass man automatisch die Seed von diesem Fund kriegt. In diesem Fall war es jetzt auch nicht so, dass einer von den Scout-Funds die Runde geleadet hat. Man kann natürlich immer darüber diskutieren, hat man da vielleicht ein Signaling, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Scout von Sequoia drin ist, aber Sequoia nicht die Runde macht. Was sagt das dann über die Firma? Aber ich glaube, hier haben die Gründer einen sehr guten Job gemacht und trotzdem eine vernünftige Runde auf die Beine gestellt.
Ja, ich finde das Thema ja tatsächlich ehrlicherweise total spannend, weil ich bin da ein großer Kritiker von. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, ja, man liest dann oft in den Pressemitteilungen, dass noch hier, ich glaube in dem Fall Sequoia, Hedo Sophia, Lakestar und EQT Scouts investiert haben.
Und Andreas Horowitz, aber, ja.
Genau, aber ich meine, das hat Julius gerade beschrieben, das sind ja oft irgendwelche Szene-Persönlichkeiten, die dann noch von einem Fonds dazu unterstützt werden, zu ihren eigenen Tickets. Und ich glaube, man hat da ehrlicherweise kein positives Signaling von. Sorry, wenn ich jetzt jedem Scout auf die Füße trete damit, aber ich glaube, jeder Angel, beziehungsweise jeder Gründer sollte sich, wenn er sich für eine Person, für einen Angel entscheidet, dass er investiert hat, das einfach von der Person abhängig machen und glauben, dass die Privatperson Mehrwert hat oder er die besonders gern hat und gerne im Cap-Table hätte, aber nicht davon blenden lassen, dass er dazu noch irgendein Scout ist, weil diese Scout-Programme sind teilweise total aufgebläht, mit total unterschiedlichem Erfolg, und ich glaube nicht, weil ein Scout von Sequoia investiert hat, investiert deswegen Sequoia eher in die Company oder auch bei den anderen. Das ist aber gleich ehrlicherweise meine eigene Meinung, weil ich glaube, die Angels machen ja dann doch oft andere Tickets oder aus anderen Beweggründen, was auch richtig ist. Ich glaube, es braucht verschiedene Kapitalansätze, das aber dann dafür dann den Erfolg oder zu glauben, man kriegt einen Fund eher, deswegen sehe ich tatsächlich nicht so.
Julius, würdest du das unterschreiben? Ist ja vielleicht ein spannender kleiner Seitenstrang, den wir hier aufmachen, ne?
Ja, ich musste sehr schmunzeln, weil ich glaube, vielleicht hat man auch mein Statement vorher schon gehört, dass ich das zwischen den Zeilen auch so ähnlich sehe wie David. Und ich bin immer ganz dankbar, dass David dann den Argwohn der Szene auf sich zieht. Das heißt, jetzt wirst du hier keine Gegenmeinung von mir bekommen. Ich glaube, genau, was David gesagt hat, wichtig bei der Selektion. Und dann ist vielleicht Mario Götze ist vielleicht dann sogar der wichtigere Angel, der ja auch mit investiert hat. Genau, deswegen gehe ich da ziemlich mit.
Aber dann vielleicht dann ganz kurz noch die Frage, was haben denn da die Fonds davon, wenn sie so ein Scout-Programm aufsetzen? Was ist denn die Idee dahinter?
Ich glaube, wir diskutieren das auch oft drauf und runter, und das ist eigentlich Access zu Deals, weil du willst ja in irgendeiner Form ist ja das Wichtigste erstmal für ein VC, und das sage ich auch allen meinen Portfolio-Gründern immer. Jeder Fund probiert eigentlich immer sofort in Outreach zu gehen und irgendwas über dich erfahren, weil das ist unser Job. Unser Job ist, eine Meinung machen zu können auf einer Datenbasis und damit zu investieren. Aber das Investieren ist ja nur nachgelagert. Erstmal chasen wir alle wie die gleichen Deppen die Deals und gucken, dass wir Access kriegen. Und wenn man Access hat, dreht sich dann so ein bisschen das Gerüst, und dann darf man selber wieder die Entscheidung treffen. Und ich glaube, das ist oftmals die Idee an so Scout-Programmen, dass man früher Access zu Daten zu Firmen hat. Und damit früher eine Entscheidung eigentlich schon treffen kann, bevor man mit dem Team oder mit der Company gesprochen hat. Das erhofft man sich da meistens raus. Ich drehe das so ein bisschen weiter. Ich glaube, wenn man sich lang genug eigentlich in der Industrie ist, baut man sich ein Netzwerk an Angels auf, mit denen man irgendwie eng verdrahtet ist und hoffentlich auch eine trustbasierte Beziehung aufgebaut hat und die mich dann schon informieren, wenn eine Firma spannend ist aus ihrem Portfolio. Aber letztendlich probieren sie natürlich auch alles weiter zu verkaufen. Das ist auch richtig so. Deswegen sage ich, ändert das den Job nicht groß. Aber ich finde es spannend, weil klar, das machen viele Fonds. Und ich glaube, das ist auch historisch gesehen in den USA nochmal ein bisschen was anderes, weil da geht es dann deutlich mehr noch über Geschwindigkeit, dass man gefühlten Tag Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen. Da muss man ja sagen, das ist ja in Deutschland oder auch in Europa eigentlich nicht der Fall. Hier kriegt jeder noch seine Chance, eine fundierte Meinung zu bilden, bevor er dann investieren will oder nicht.
Ich bin vielleicht zu unkritisch in der, ne? Kaspar Schlenk ist da in der Regel viel, viel kritischer noch. Aber die Artikel von ihm haben sich eigentlich so gelesen, als feiert er das Ganze auch ein bisschen, ne? Also wenn man so die Namen sieht, die da jetzt involviert sind, das ist, du hast gerade gesagt, who is who, jetzt nicht nur die Scout-Programme, sondern auch die Angels, ne? Eigentlich, und jetzt auch die in der neuen Runde die VCs, die sich beteiligt haben. Eigentlich würde man jetzt denken, das ist so richtig der nächste große Hoffnungsträger.
Ja, also ich glaube, dass, also wenn ich, ich will jetzt gar nicht vom Kollegen Kasper die das Sentiment analysieren wollen, aber ich glaube auf jeden Fall, die Artikel im letzten Jahr klangen auch noch sehr stark nach, so dass die nächste große Fintech-Hoffnung jetzt eben, es ist ja eine sehr starke Runde, das muss man mal festhalten. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht das Produkt erst so richtig diesen Sommer an den Start und eine 5 Millionen Seed-Runde, also ohne Umsätze, ist einfach ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das spricht also auch für die Gründer und für den Fundraise. Deswegen kann man das schon so sehen, wie du es gesagt hast, dass es eine durchaus gute Meldung ist. Ich glaube, da kommt eben auch rein, dass das Problem so wichtig ist. Also es ist einfach so, ist ja viel diskutiert. Wir kennen die Bevölkerungsstruktur in Deutschland, unser aller Renten, das wird noch eine Herausforderung. Mhm. Und ich glaube, das spielt auch mit rein, dass man sagt, hey, das ist, vielleicht wünschen wir uns auch, dass es funktioniert, weil es einfach ein Problem lösen würde oder angeht, das einfach wirklich sehr wichtig ist. Das spielt damit sicher auch eine Rolle.
Ja, 100% kann ich so auch nur unterstützen. Ich glaube, dass das Problem ist einfach so ein fundamentales, da kann sich jeder reinversetzen und jeder sieht diese Problematik direkt. Und ich glaube, deswegen, das spielt da mit Sicherheit auch zu rein. Aber auch die Rundengröße finde ich auch spannend. Weil, ja, ist schon eine sehr große Runde für ein Produkt, was noch nicht live ist. Da war ich tatsächlich auch selber ein wenig überrascht und musste nochmal im Kalender schauen, ob wir nicht wieder 2021 haben. aber was ja auch positiv ist.
Ja, und vielleicht nochmal zu den Angels. Also ich glaube, was ich nochmal betonen würde auch, also in der Liste sind auch frühere Commerzbank, Vorstandsvorsitzende oder Menschen aus der Allianz. Und ich glaube, das ist fast nochmal relevanter, weil die den Bereich ja sehr gut kennen sollten. Und es ist ja nicht das erste Produkt, das versucht, die Altersvorsorge anzugehen. Da gab es ja auch Firmen wie Vantik, die es leider nicht geschafft haben und ich glaube, heute in der Form nicht mehr existieren. Das heißt, ich glaube, man braucht einfach dieses Know-how aus der Branche und dann noch sehr viel Glück und Erfolg, dass man eben schafft, diese vielleicht etwas verkrusteten Strukturen zu besiegen, um sein Produkt da zu positionieren. Aber trotzdem aus den Angels fand ich das auch bemerkenswert.
Und du meinst relevanter als Mario Götz jetzt in dem Fall, oder?
Ich würde jetzt nicht auf Personen runterbrechen, aber ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man jemanden auf seiner Seite weiß, der einfach die Strukturen eines Bereichs, die nicht so offensichtlich sind, für andere sehr gut kennt. Mhm.
Bei Mario Götze, also vielleicht nur da, es gibt einen super Podcast mit ihm und Philipp Westermeier, den kann ich nur empfehlen, können wir auch nochmal verlinken. Unglaublich, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen für einen Fußballer wirklich, also wirklich ein Mindset von einem Investor eigentlich, finde ich, was er darüber bringt. Hier jetzt vielleicht nochmal zu den Namen, also Felix Oswald ist dabei von GoStuden, dann Michael Wachs von Forto habe ich gesehen, dann Jessica Holzbach kennt man gut, Patrick André, Tusha Alualua, ja. Von der Razor Group, Christian Rebe, also wirklich tolle Namen, muss man sagen, die jetzt wahrscheinlich alle nicht aus dem oder größtenteils nicht aus dem Versicherungsbereich kommen, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch trotzdem, man möchte ja erfolgreiche Gründer an seiner Seite wissen, die dann erklären, wie es geht, ne?
Ja, also hier finde ich, hat das Team es wirklich sehr, sehr gut gemacht, einen sehr starken, breiten Angel Cap Table gebaut, also ich glaube, von dieser Branche Expertise, die Julius gerade angesprochen hat, die oftmals so ein bisschen untergeht oder man einfach nicht diesen Access zu den Personen bekommt in so frühen Runden, ist das sehr stark zu unseren WM-Siegtorschützen, der mit Sicherheit auch eines an Publicity-Arbeit machen kann, hin zu diversen, glaube ich, Szene-Bekanntheiten, die mit Sicherheit dem Team auch helfen können, den ein oder anderen Fehler nicht zu machen oder das ein oder andere so zu machen, wie sie es damals gemacht haben. Deswegen ist das für mich von der Seite, das ist ein wahnsinnig starker Cap-Table. Also das auch bloß nicht falsch verstehen zu dem, was wir da eingangs gesagt haben, zu diesen Scout-Programmen. Ich glaube, das ist der Teil, der dann oftmals einfach zu aufgebläht wird, weil die Fonds, die investiert sind, es ist Cavalry im Lead und nicht Sequoia, EQT und Reason.
Startup Insider.
Ja, Cavalry ist ja das europäische oder deutsche Sequoia vielleicht, ne? Ich weiß, oder wird es vielleicht mal. Also gut, Anyhow, also
da freuen sie sich.
Ja, genau.
Und Julius als ehemaliger Praktikant mit Sicherheit auch.
Genau, ich habe sogar in der Vergangenheit, ich war da 2015 mal, deswegen auch lieben Gruß an Martin und die Kollegen.
Ach, cool. Ja. Nee, ich find's wirklich stark. Aber lass mal vielleicht noch mal ganz kurz reingehen, was müssen die denn jetzt hier richtig machen? Also was sind jetzt so die wichtigsten 2, 3 Aufgaben, die haben, damit das wirklich auch so groß wird, wie es vielleicht werden könnte?
Ja, meiner Meinung nach ist die Krux, die eigentlich Julius schon gerade eben angesprochen hat, also dieses B2B2C-Produkt, das finde ich auch super spannend, aber also gut, ich bin N gleich 1, aber mein Versicherungsmakler ist mein Onkel, der mir probiert hat, irgendwann dann auch jede Versicherung anzudrehen und ich gesagt habe, so sag mal, wo bin ich denn hier? Und ich glaube, irgendwann habe ich dann bei der Lebensversicherung gesagt, nee, ich glaube, die brauche ich nicht. Ich habe da eine andere Altersvorsorgeplan. Finde ich aber sehr spannend, weil dann auch da so diesen Mindset, der stimmt einfach oftmals, das, was Julius beschrieben hatte, dass natürlich so ein Makler sehr provisionsgetrieben ist, was ja auch jetzt nicht, was man ihnen eigentlich folgen kann, weil das ist, wie sie ihr Geld verdienen. Und das ist natürlich ein Modell, dass das so ein bisschen fundamental drehen wird, mehr zum Seiten von Consumer, was für den Endkonsumenten dem natürlich sehr entgegenkommt. Die Frage ist natürlich, auch dann wird es ein Makler wirklich benutzen, wenn es vielleicht nicht die höchste Marge, den höchsten Profit für ihn abwirft, würde ich zum Beispiel auch noch stark anzweifeln. Und ich glaube, da muss man so einen gesunden Mittelweg finden, weil letztendlich lebt das Geschäft natürlich über die Skalierung, über die Makler, über den Maklervertrieb, so wie ich es verstanden habe.
Ja, genau. Ich glaube auch, also dieses man muss diese Dualität hinbekommen, dass man es finanziell attraktiv macht für den Makler. Natürlich kann man auch sagen, der Prozess wird hoffentlich einfacher und effizienter. Das heißt, vielleicht kann man sagen, du schaffst mehr Policen, kannst mehr Kunden betreuen, deswegen verdienst du vielleicht ein bisschen weniger. Das müsste man natürlich aufzeigen, dass es funktioniert. Und dann musste ich so ein bisschen an dieses gute alte Intel Inside denken, weil es halt B2B2C ist. Und wenn ich jetzt eine gute Erfahrung gemacht habe mit meinem Makler, der eben auf Saver setzt, und dann habe ich vielleicht einen Freund, der an den Start oder der dann auch seinen Makler sucht, dann kann ich sagen, hey, versuch doch einen zu finden, der auch diese Software im Einsatz hat. Da habe ich eine gute Erfahrung mitgemacht. Das ist natürlich ein Long-Term-Play. Also da muss man schon, solche Effekte dauern lange, bis sie in Kraft treten. Aber wenn man es hinkriegt, wären das, glaube ich, 2 Dimensionen. Also einmal ein Vergütungsmodell auf der Partnerseite, das attraktiv ist und ein bisschen die alte Struktur ablöst. Natürlich, idealerweise schafft man es irgendwann, dass die Konsumenten sagen, das war so super, ich möchte jetzt nur noch von solchen Themen beraten werden.
Aber ich finde, da sind wir ehrlicherweise oftmals zu sehr in so einer VC-Bubble gefangen. Bei rein Endkonsumerprodukten unterschreibe ich das völlig, gehe ich völlig mit dir, Julius. Aber ich glaube, bei so einem B2B2C-Produkt, glaubst du wirklich, dass du dir jetzt eine Lebensversicherung abschließt beim Makler, der es benutzt, dass du dann nicht einfach den Makler vielleicht noch, den kann es sein, dass du den weiterempfehlen würdest, aber sagst, ah, der hat ja die Software benutzt,
Julius hat die Pitch sofort akzeptiert.
Das macht Sinn. Weiß ich nicht. Dir ist doch auch egal, ob der ein MacBook oder irgendeinen Lenovo benutzt.
Ja, ich würde sagen, da muss man differenziert drauf gucken, weil es ist, glaube ich, eine Entscheidung, die ist von sehr großer Unsicherheit geprägt und man trifft sie meistens eigentlich nur einmal und dann hält die für Jahrzehnte. Und ich glaube, dass, also natürlich bin ich da realistisch und sage auch, das ist ein sehr, sehr, sehr dickes Brett, das hier gebohrt wird. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte als Konsument, dass ich eine gefühlte, objektivere Einschätzung habe, außer mein Vertrauensverhältnis zu der Person gegenüber, das aber eben von Provisionen vielleicht auch ein bisschen geprägt ist, das verstehe ich, dass man sagt, das wäre doch eigentlich das bessere Modell. Aber es gibt natürlich Bereiche, ich denke zum Beispiel an viele Startups im Buchhaltungssegment, die sich auch nie so richtig, richtig, richtig durchgesetzt haben, weil es dann oft einfach in VC-Terms, wie David sagt, sehr gut klingt, aber dann hat man doch eine Beziehung oder vielleicht eine Datenintegration zu seinem Buchhalter. Und das macht das Ganze gar nicht so einfach. Es gibt Bereiche, wo es eigentlich Sinn machen würde, dass die Lösung vielleicht besser sein könnte, aber es klappt dann trotzdem nicht.
Und vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden, ist Xavier auch dafür verantwortlich, dann Kunden zum Makler zu spielen? Ist das vielleicht auch nochmal ein Asset, was die mitbringen?
Ich glaube, so habe ich es nicht verstanden. Ich fand es eher nochmal interessant. Also sie sagen ja auch, sie wollen die Offline- und Online-Beratung zusammenbringen. Also ist sonst ein typisch VC-Sprech wäre, okay, wir lassen die Offline-Welt hinter uns und machen jetzt alles irgendwie online. Und das Team scheint ja schon erkannt zu haben, man wird nicht von heute auf morgen die ganze Branche revolutionieren, sondern muss das ein bisschen schrittweise machen oder muss die Leute da treffen, wo sie sind. Deswegen bisher verstehe ich es nicht als Kundenakquise. Mhm. Eher, was sie noch, ja, das haben wir noch gar nicht besprochen, was sie reinbringen wollen, sind diese, was in Deutschland Europa-Rente genannt wird, diese Pan-European Pension Plans. Mhm. Da wollen sie ein eigenes Produkt launchen.
Also, so wie ich verstanden habe. Diese ganze Ecke, oder?
Genau, genau. Ich glaube, riechst du das ja mittlerweile für unsere Generation auch eher so ein Schimpfwort, ja, ja. Aber ich glaube, was ich bisher jetzt nur oberflächlich verstanden habe, ist, dass man dann einen Rentenanspruch über Länder hinweg aufbauen kann. Also einerseits kann ich sagen, ich arbeite mal in England, mal in Deutschland, mal in Frankreich. Das Ganze soll relativ einfach sein und es soll maximal 1% Fee-Struktur haben. Ob das jetzt auf jährliche Einzahlungen oder aufs Gesamtvolumen, das ist nicht ganz klar. Generell ist das alles noch ziemlich mystisch. Also zum Beispiel die Riester-Rente war ja auch die Idee, dass es ein Stück weit steuerlich begünstigt ist. Und das ist noch gar nicht klar, ob diese PEPPs, wie sie heißen, ob die am Ende wie steuerlich berücksichtigt werden. Das heißt, ich denke, das wird im Pitch Deck auch vielleicht so ein bisschen dieses One More Thing gewesen sein. Damit werden wir dann ganz groß und bauen AUM auf und auf sozusagen sehr sichere, langfristige AUMs, nicht so hohe Fees, aber dafür auf eine hohe Summe. Das ist ja auch nochmal ein Kicker im Geschäftsmodell, so habe ich es gelesen, weil das Ganze wirkt noch sehr, sehr in der Findungsphase und bisher, also erste Testballons gibt es so seit 2022, ist jetzt bisher noch nicht so der Riesenmarkt geworden.
Also, liebes Starva-Team, ihr wisst, was ihr aufbauen müsst für den Pitch-Deck für die Series A für Julius.
Also diese Slide, One More Thing, das kannte ich gar nicht. Ist das quasi in jedem guten Pitch-Deck, ist da hinten nochmal so ein kleiner, quasi so der weiß ich, was ist es dann hinterher, so der Kicker nochmal drin, ja, also die Fantasie nochmal auf der letzten Seite?
Ja, ich glaube, es kommt daher, also ich glaube, viele von uns sind irgendwie über Technologie, Konsumentenprodukte, irgendwo spielt auch das iPhone die Rolle in diese Technikwelt reingekommen und das war immer so ein Steve Jobs Ding, also so One More Thing und dann kam, also der hat dann erst noch was anderes, vielleicht die neuen Mac-Lineups präsentiert und dann alle haben aufs iPhone gewartet und dann kam das iPhone und das war so ein bisschen bei jeder Präsentation, eine Zeit lang hatten diese Apple Keynotes ja echt so eine Magie und es ist sehr mit diesem Satz One More Thing konnotiert und deswegen oft in Pitch-Decks, du hast dann so vielleicht ein gutes Geschäftsmodell, zeigst alles, was daran gut ist und dann sagst du, okay, jetzt habe ich dich damit abgeholt und jetzt sozusagen mache ich dich noch richtig heiß, indem ich dir zeige, was alles noch funktionieren kann, eben One More Thing, wenn sich alle Sterne in diese Richtung align.
Ach, super. Jetzt, so schön es ist, nochmal vielleicht ein bisschen kurze Theorie. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe kurz ins Handelsregister geguckt und das ist eine ganz spannende Konstellation, weil die Xaver Group GmbH hat eine Xaver Asset Management GmbH darunter und eine Xaver Direct GmbH. Das heißt, also da ist schon mal im Handelsregister oder in der Firmenkonstellation sind also drei GmbHs irgendwie konstruiert. Könnt ihr euch das erklären? Macht das Sinn? Also ich kenne jetzt so bei sagen wir hardwarelastigen Startups, kennt man das ja gerade hier zum Beispiel mit Enpal und sowas, dass die anfangen, eine Asset-Gruppe dann aufzubauen, die sie dann irgendwie auch nochmal separat finanzieren können. Ist das hier so eine Richtung oder ist das eher wegen zum Beispiel dem Rentenprodukt, was du gerade angesprochen hast?
Ich schätze eher wegen Zweiterem. Also ich schätze eher, dass das so eine fast so eine Fundstruktur ist, wie verschiedene, ja, wie oder auch Acton das hat, dass man einfach verschiedene Fund-Vehicles drunter aufsetzt und hier in dem Fall dann das Rentenprodukt und daran wahrscheinlich dann auch noch Geld für raisen kann, dass das Geld vielleicht auch potenziell irgendwann anders beleihen könnte, etc. Also ich schätze mal, da will man von Anfang an und so sieht ja auch das sehr erfahrene Team auf Papier aus, eine Struktur bauen, die einfach skalierbar ist. Fast schon unüblich für so eine frühe Runde, aber genau.
Ich denke auch, dass wenn das schon recht schnell im Bereich Liability ist, also wenn ich jetzt eine Rente aufbauen möchte und die wird von Saver betreut, dann möchte ich natürlich, dass die Rente weiter besteht und meine Einzahlungen einen Wert haben, auch wenn die Firma es nicht schaffen sollte. Mhm. Ich glaube, so kann man das ganz sauber abtrennen, dass man sagt, okay, diese Gesellschaft, die ist eben nicht in der Insolvenzmasse zum Beispiel drin, wenn es beim Startup nicht funktionieren sollte. Warum es jetzt zwei oder drei Gesellschaften sind, ich glaube, das wird zu individuell sein, um das jetzt einschätzen zu können.
Mhm. Und dann vielleicht das andere, was aufgefallen ist, ich wollte mir ja einen Captable angucken, den gibt's noch gar nicht. Das heißt, selbst diese Runde aus dem September letzten Jahres ist noch nicht eingetragen, sind wahrscheinlich Wandeldarlehen demnach. Und da hatte ich euch im Vorfeld schon gesagt, es wäre mal spannend, vielleicht euren Blick darauf zu hören, wann macht man Wandeldarlehen, wann nicht?
Ja, ich glaube, da willst du vielleicht, ich glaube, Thema Angel-Darlehen ist vielleicht eher in eurem Fokus. Ich kann gern vielleicht auf weitere Use Cases eingehen.
Total. Und ich glaube, da haben wir ja auch, hatten wir schon eingangs eine, oder ich habe nur deine Meinung gehört, du kennst meine gar nicht, aber Ja, also ich glaube, gerade in frühen Runden ist es oftmals ein sehr schnelles, einfaches Instrument, eine Firma anzuschieben, eine Runde zu starten. Man sieht das immer sehr, sehr oft bei Angel-Runden, das initiale Geld, dass man da gar nicht mehr anfangen möchte, ja, die Notarkosten, die ganzen Anwaltskosten, um ein SHA aufzusetzen, was dann eh oftmals sofort über den Haufen geworfen wird, wenn dann der erste institutionelle Investor reinkommt. Ich finde, das hat sich sogar mittlerweile so weit gedreht, dass wir auch oft sehen, dass die ersten institutionellen Runden, die wir teilweise leiten, manchmal auch convertible sind. Weil ich gehe so weit, dass ich sage, wenn die Firma erfolgreich ist und weiteres Kapital raised, ist dann spätestens bei einer Series A oder bei einer größeren Seed, wird einmal sehr clean ein SHA aufgesetzt mit dem Investor. Wir sind aber als HVA sehr oft sehr founder-friendly, und das Vesting, ob das dann zu einer Series A beginnt oder bei der Pre-Seed-Runde, ist auch oftmals egal, weil wenn die Firma, wie gesagt, erfolgreich ist, dann baut man die Struktur noch, und wenn sie nicht erfolgreich ist, dann bringt mir das ehrlicherweise, spart man sich Zeit, und es bringt mir auch herzlich wenigst, um es so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Deswegen sieht man das auch, dass es oftmals so immer weiter ein Stück weit nach vorne rutscht. Und zum Beispiel, wenn ich in Runden oftmals früh reingehe, dann ist auch oft, wo ich das so ein bisschen den Gründern überlasse, wo ich dann einfach sehr oft transparent sage, hey, pass auf, wir können jetzt mit ein bisschen mehr Zeit, setzen wir einmal clean den Datenraum, das SHA auf und haben es so schon für eine Series A oder womöglich die nächste Runde. Und du sparst dir dann Zeit, weil, glaube ich, unser Standard oft so weiter benutzt wird auch. Oder wir machen es jetzt schneller, nur sei bewusst, dass natürlich diese ganzen Diskussionen und dieses ganze SHA liest du dann zum ersten Mal in einer späteren Runde, was da dann vielleicht auch eher nachträglich sein kann. Und das ist oft, ich lasse total oftmals beim Gründer dann die Entscheidung, weil für uns als Fund ist beide Wege ehrlicherweise in der ganz frühen Phase okay.
Aber du musst wahrscheinlich relativ viel Klarheit trotzdem reinbringen, ne? Also man möchte jetzt wahrscheinlich hinterher keine Diskussion führen, ob dann eine Sache noch ins SHA rein muss oder nicht.
Nein, aber das kannst du ja auch, die wichtigsten Terms für einen Fund kannst du ja auch in Convertible reinpacken. Ja. Also das ist dann kein Einseiter, der ist dann auch ein paar Seiten länger. Aber nein, die wichtigsten Themen kann man damit auch schon eigentlich einmal komplett durchdeklarieren. Das ist jetzt nicht, dass es dann eine Wunderkiste ist, ganz und gar nicht. Aber ein Convertible ist halt unterschrieben und dann de facto der Prozess halt sehr, sehr viel kürzer, als wenn du in Deutschland zum Notar gehen musst, dann Handelsregistereintrag und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist so ein bisschen, was oftmals dann noch beschrieben wird als deutsche Bürokratie im Vergleich zu, ich glaube, wenn Julius, ihr habt ja auch diverse Runden in der Schweiz gemacht, wo es gefühlt schon deutlich effektiver ist, oder auch in den USA deutlich schneller
geht. Das ist generell immer lustig, wenn internationale Investoren das erste Mal in Deutschland investieren, dann kann man immer darauf setzen, dass irgendwann in der Tweet kommt, dass dieses ganze Notary-Ding, dass es das wirklich gibt, dass genau. Ich finde, einen spannenden Punkt, den David noch angesprochen hat, der, glaube ich, wirklich bei gerade so Teams, die schon vorher viel geschafft haben und die einfach ein bisschen in Ruhe bauen wollen, diese Handelsregister eintragen, da gibt es ja heute viele Firmen, die das Handelsregister überwachen und immer schauen, okay, welches Startup hat denn eine Kapitalerhöhung gemacht oder was auch immer, irgendeine Veränderung. Und ich glaube, das ist oft tatsächlich auch ein recht strategisches Element, dass man sagt, okay, bevor jetzt zu früh ich vier andere Mitwettbewerber motiviere, habe ich vielleicht immer lieber ein Jahr Zeit, wo ich ein bisschen in einem guten alten Stealth-Modus arbeiten kann. Das ist, glaube ich, ein Nebeneffekt, neben dem, was David ansprach, einfache Struktur, niedrige Kosten, der mit Sicherheit relevant ist.
Mhm. Aber es gibt demnach auch keine Nachteile, ne? Also aus Fundsicht. Also der Notartermin an sich schafft nicht irgendein neues Szenario für euch, irgendwie eine rechtlichere Sicherheit oder sowas, sondern im Prinzip die meisten Dinge kann man vorher schon quasi rein verhandeln.
Doch, schon. Da kann da gerne Julius was zu sagen. Doch, das ist schon meiner Meinung nach ein signifikanter Unterschied. Also du hast schon gewisse Vorteile. Also wenn man also auf den einfachsten draufschaut, ist man ehrlicherweise ja nie im Board. Ja, also wenn wir in einer Pre-Seed-Runde investieren, dann haben wir ja keine richtigen Firmenanteile, sondern es ist ja ein Wandeldarlehen, was irgendwann konvertiert. Und dann ist es schon für Funds, die das machen, ein großer Vertrauensbeweis. Also man sieht das dann oftmals eher üblicherweise dann bei vielen Funds auch in späteren Runden, wenn sie schon investiert sind und auch effektiv Anteile haben. Also es ist schon für einen Fund schon ein größeres Risiko und auch ein Unterschied. Und ich würde es jetzt als größere Runde Series A aufwärts, also korrigiere mich gern, ob ich da falsch liege, Julius, aber ihr würdet wahrscheinlich als Erstinvestment nie ein Convertible machen.
Genau, da sprichst du was Relevantes an. Also ich glaube, an was natürlich noch fehlt, das ist auch, glaube ich, für Gründer wichtig, die entscheidenden ökonomischen Dimensionen sind, das Convertibles sind ja oft auch eine Bewertungsobergrenze, das heißt dann Cap und vielleicht ein Discount. Das heißt, hey, das ist sozusagen die maximale Bewertung, zu der das Geld, das jetzt über diesen Loan eingelegt wird, irgendwann in Unternehmensanteile, in Equity konvertieren kann. Und ich glaube, genau, je nachdem, wie man das strukturiert, könnte man das nach der Seed-Phase auch machen. Wir machen es ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt eigentlich von keinem Fall, wo wir es gemacht haben, weil man eben, also wenn man so weit geht und Sachen Cap festlegt und was auch immer, dann kann man es vielleicht irgendwann vom Mechanismus her fast eine ähnliche Equity-Struktur machen. Aber wir sagen dann schon, also dann geht es ja auch um ein bisschen größere Tickets und nicht mehr um Seed-Investments. Wir müssen einfach wissen, zu welchen Konditionen wir uns an dieser Firma beteiligen. Und doof gesagt, selbst wenn man sagt, ja, der Cap, der wird schon nicht kommen und wir kriegen vielleicht ein bisschen günstiger. Man weiß nie, wen die Gründer auftun in einem Jahr und welcher Fund gerade besonders das Investment machen möchte, und dann hat man vielleicht ein bisschen zu teuer eingekauft oder teurer als man dachte. Diese Unsicherheit, die suchen wir nicht unbedingt, deswegen gehen wir eher auf die feste Preisrunde, auf die Equity-Runde.
Mega spannendes Thema. Und vielleicht ganz kurz noch die Frage, Bridges, gilt das da dann auch? Weil man hat ja manchmal so dieses Thema, dass irgendwie so zwischen zwei Finanzierungsrunden noch bis zur nächsten irgendwie so ein paar Monate überbrückt werden müssen. Die werden ja auch oft nicht eingetragen.
Genau, das ist auch ein anderer Mechanismus, der ist anders gelagert. Das ist, wenn wir, zum Beispiel in unserem Fall, wenn wir schon beteiligt sind an einer Firma und das Gefühl haben, wir wissen, die brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, weil die gerade ein super spannendes Produkt in den Markt bringen, oder vielleicht gab es auch irgendwas, was ein bisschen schwieriger war und hat die Entwicklung ein bisschen aufgehalten, dann macht man das eigentlich ganz gerne. Oder einfach zu sagen, wann kann ich, ist eigentlich eine Abwägung, wie stark ist die Runde, die ich heute raisen kann, die externe Runde, und wie stark ist sie vielleicht in 10 Monaten, in einem Jahr. Und dann kann ich eigentlich rechnen, möchte ich lieber jetzt nochmal mit dem Team ein bisschen mehr Weg aufzeigen und auch vielleicht einfach dem Team einen Support sichern. Das sieht man ziemlich oft und finde ich auch nicht unüblich.
Sehr cool. Also es lohnt sich manchmal auch nur ein Thema zu besprechen. Da haben wir Platz für solche, sag mal, Expertenwissen nochmal hier zu vertiefen. Finde ich ganz großartig. Dann würde ich fast sagen, bis hierher, oder? Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ich glaube, nee. Wir sind an vielen Stellen vorbeigekommen und deswegen danke dir für die Zeit und ich freue mich schon auf aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Euch vielen Dank. Cool.
Vielen Dank.
Viel Spaß in der Sonne.
Danke.
Bis dahin.
Ciao.
Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
David Fischer
und
Julius Lühr
in der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.